Habe ich jetzt mal aufs Knöpfchen gedrückt.
Alles klar.
Getränke?
Ja, Fassbrause, weil Bier ist ja noch unterwegs.
Wir haben auch so ein Mixgetränk.
Möchtest du eins?
Nee, gib mir mal Fassbrause.
Da bist du immer so schnell von besoffen, ne?
Ja, dann lieber das richtige.
Moment.
Naja. Da warst du schon mal besser.
Ja, das waren aber auch Plöppflaschen, ne?
Ja.
Na gut. Dann.
Gut.
Prost.
Und
Prost.
Prost.
Nochmal Prost, genau.
Dann machst du erstmal bitte doch die Leute erstmal zur Ruhe da hinten.
Ja.
Ruhe.
Dankeschön.
Jedes Mal dasselbe.
Ja,
willkommen zum, Moment, 17.
Der 17. Geek-Stammtisch,
genau, mit dem Dirk.
Hallo und dem Basti.
Hallo und diesmal dabei endlich nach monatelangem Warten und Terminvereinbarung mit nicht vorhandenen Assistentinnen, der Olli.
Hallo.
Ja, erzähl doch mal was zu dir, Olli. Wer bist du? Was machst du hier? Und wo erkennt man dich? Vielleicht.
Wer bist du? Was machst du? Ich bin, glaube ich, der erste komplett Nicht-Entwickler.
Ich drehe dich mal ein bisschen näher an das Mikro dran.
Ja, mir wurde schon gesagt, ich habe so einen großen Kopf. Ne? Das ist so, sowohl physisch als auch emotional so. Ne? Aber den braucht man ja auch. Also ich bin Kölner, Familienvater, Serienunternehmer, wie man so schön sagt. Schon in jungen Jahren in der Uni angefangen mit Firmengründen. Damals auch so lustige Sachen gemacht wie Search Engine Spamming im Pornbereich. wir waren mal für einschlägige Pornbegriffe die ersten 10 Seiten bei All the Web. Für alle einschlägigen Pornbegriffe. Dann wurde nicht nur das Domain gebannt, sondern der gesamte Class CIP-Block des Rechenzentrums. Da taten mir dann sehr viele andere Leute auch leid.
Passiert.
Und da aber schon ein bisschen reingeschnuppert, damals noch Physik studiert. Ich habe auch 6 Jahre lang war ich eingeschrieben, nie fertig studiert. Habe dann MBA gemacht in England, berufsbegleitend und dann auch so bei Onvista Media angefangen. Da als Intrapreneur die erste Firma gemacht, was heute Legatus ist. Da Henning Lange kennengelernt, mit dem wir zusammen Omigo gegründet haben, eine Werbefirma im lokalen Bereich, die wir 2010 an einen gelben Seitenverlag, muss ich sagen, gekauft haben.
Mhm.
Ich will den Namen nicht nennen. und 2011, also 2008 haben wir mit AdCloud angefangen, hier in Köln. Und das haben wir 2011, wurde das von der Deutschen Post gekauft als Teil ihrer Online-Marketing-Strategie. Und die letzten 2 Jahre waren wir jetzt da, weiterhin als Geschäftsführer und sind, wie das so meistens ist, jetzt seit April raus, auf freien Füßen. Henning hat erstmal Urlaub gemacht, 10 Wochen.
Ja,
aber schön. Mit Familie war schön, ja. Hat auch schöne Fotos geschickt, die man nicht sehen will.
Okay.
So mit Delfinen schwimmen und so Sachen. Und seitdem überlegen wir so ein bisschen langsam daran, was wir denn als so nächstes machen werden. Wie man das so macht, als habe eine Firma verkauft, macht man 2, 3, 4 Investments.
Mhm.
Haben wir auch gemacht. Stellen aber schon fest, wir sind Unternehmer und wollen wieder irgendwie selbst was machen.
Einmal Serial Founder, immer Serial Founder.
Ja, es gibt ja relativ viele, die irgendwie sagen, ja, und jetzt helfe ich lauter Startups, das skaliert irgendwie besser. Aber wir wollen es auf jeden Fall wieder selber machen. Wir wissen noch nicht genau wie und was genau, aber es soll auf jeden Fall in Köln sein und wir sind hier verwurzelt, wir sind hier gerne, wir haben hier beide unsere Familien und dementsprechend werden wir auch hier bleiben.
Also euch zieht nichts nach Berlin?
Uns zieht in dem Fall nichts nach Berlin. Ich habe das heute schon auch mit jemand anderem diskutiert. Kommen wir gleich noch zu. Wenn man eigentlich Berlin nimmt, muss man ja sagen, okay, Berlin, ich bin irgendwie Zentrum Berlin. Und was ist dann Berlin? Das ist so eine Stunde Autofahrt links, rechts, oben, unten ist immer noch Berlin.
Mhm.
So ungefähr. Und wenn ich eine Stunde Autofahrt von Köln Zentrum nehme, dann bin ich aber in Frankfurt, dann bin ich in Bochum, dann bin ich in Düsseldorf, dann bin ich in sonst wo. Und dann ist die Gegend wirklich schon ziemlich groß. Wir wissen auch von vielen Leuten, die jetzt mehr im B2B-Bereich Firmen gegründet haben, die sagen, Berlin ist zum Kotzen dafür, weil du halt nicht wegkommst.
Ja.
Du hast irgendwie einen Popelflughafen, wo du dich echt so fragst, wenn du da ankommst, auch das erste Mal und denkst,
das ist jetzt
der Flughafen von Berlin.
Ja, da arbeiten sehr dran.
Ist das, genau, da arbeiten sehr dran. Wie war das neulich? Ich war neulich bei einer Veranstaltung vom HTGF, vom Heiter-Gründerfonds, beim Family Day 2013. Hochgerechnet kostet im Moment der noch nicht eröffnete Berliner Flughafen so viel Geld im Jahr, wie in Deutschland in Startups investiert wird.
Ah, toll.
Das ist einfach nur, weil die da ja rumfahren müssen und putzen müssen und die Bänder müssen laufen, damit das nicht alles verrostet und so.
Ja.
Und das kostet ein paar Millionchen.
Heißt das dann, dass viel in Startups investiert wird? Oder
nein, das heißt A, dass wir irgendwie noch hinterherhinken, aber auch, dass der Flughafen teuer ist. Aber dementsprechend ist halt einfach Köln, du hast zwei große Flughäfen, für uns ein Traum. Wir hatten bei AdCloud ja auch ein Office oder haben ein Office oder AdCloud hat ein Office.
Schwierig.
Ist immer noch kompliziert. Ein Office in Paris und da ist einfach der Thalys von hier nach Paris ist ein Traum. Du nimmst halt ein Erste-Klasse-Ticket, was irgendwie 2 Cent mehr kostet als ein Zweite-Klasse-Ticket, versteht keiner.
Die Preise sind
sitzt aber mit irgendwie Wi-Fi im Abteil, kriegst Frühstück, Kaffee, sonst was gebracht, fährst morgen um 6 los, bist um 10 da, fährst um 18 Uhr zurück und gut ist. Ne? Also das ist Hammer. Und das macht Köln einfach unglaublich interessant. Du hast super Unis hier. Das ist eine von den Hauptsachen, die ich im Moment so ein bisschen gemacht habe in letzter Zeit. Versuchen zu schauen, was es denn hier noch so wirklich gibt, was an verschiedenen Bereichen passiert. So zum Beispiel war ich hier beim Gründungsnetzwerk.
Ups. Entschuldigung.
Verprobt.
Ist ja ein Stammtisch, ne?
Ja, genau. Ist ja ein Stammtisch. War ich an der Kölner Uni bei den Gründungen, was da so passiert, werde demnächst nochmal gucken, dass ich nach Aachen komme, da genauer gucken, weil es passiert hier einfach schon wirklich viel. Jetzt die bisschen Zeit, die ich seit irgendwie Mitte März hatte, rumzugucken, hat dazu geführt, dass man erstmal ein bisschen sieht, was hier wirklich alles passiert. Mhm. Und es ist wirklich viel und es sind teilweise echt abgefahrene Sachen. Es gibt Food Loop an der Uni, kümmert sich um Aldi schmeißt Sachen, die in 4 Tagen ablaufen, weg.
Ja.
Weil sie keiner mehr kauft. Es gibt einen neuen Standard für diese Barcodes, der in so 2 Jahren Pflicht wird, wo dann unter anderem auch das Haltbarkeitsdatum drin inkodiert ist.
Okay.
Weil das nicht mehr nur ein Produkt, sondern noch mehr Informationen sind. Und da kannst du rein theoretisch dann bei Aldi sagen, ja, automatisch, Jungs, alles, was nur noch 4 Tage haltbar ist, das kommt jetzt 20% weniger, kennt die Kasse von selbst.
Okay.
Ne? Solche Spielwiesen machen. Die ist auch Riesenthema beim World Food Program im Moment, bei der UN grundsätzlich, wie viel Essen wir wegschmeißen.
Mhm.
Ne? Keine Ahnung. Es gibt ein Startup an der Kölner Uni, die eine App angefangen haben zu bauen, die Forstbetrieben hilft zu wissen, wie viele Bäume sie denn eigentlich wirklich haben.
Hä? Okay.
Es gibt ein Startup hier in der Nähe, die super abgefahren, die haben versucht, einen Marktplatz zu bauen für die ganzen halbleeren Lastwagen. Und gesagt, die füllen wir jetzt irgendwie. Und haben festgestellt, okay, das nutzt aber keiner. Ist irgendwie blöd. Ja gut, dann sind sie mal zu so Speditionen gegangen und haben festgestellt, fuck, die nutzen so eine 6.000 Euro im Jahr Subscription-Software, so einen alten DOS-Prompt und haben eine Karte daneben liegen.
Okay.
Weißt du, so, das erinnert an Arztpraxen, das ist wahrscheinlich ja ähnlich.
Weißt du, so, das kann jetzt nicht mehr ernst sein. Aber mit den Leuten, die Leute muss man erstmal finden. Die Leute müssen doch auf einen zukommen lernen. Das sind ja relativ viele Sachen, die wir versuchen im Moment so ein bisschen zu pushen. So schon so seit 1,5 Jahren oder so bin ich teilweise so mit Manuel Kohlmann, Thomas Grother etc. dran zu versuchen, dass den Gründern auch mal klar ist, sprecht uns doch an.
Ne? Mhm.
Also wenn ihr schlimmstenfalls sagen, wir finden wir blöd.
Ja.
Aber sprecht mit dem. Aber sprecht uns einfach verdammt nochmal an. Stört ja nicht. Und diese Kultur fängt langsam an zu funktionieren. Besonders fängt es langsam an schön zu sein. Wir haben jetzt so irgendwie dank dem Clusterhaus, dank dem Startplatz, Solution Space am Brüsseler Platz, Capnamic sitzt irgendwie mittendrin als VC so ungefähr, diese Gegend irgendwie so Mediapark, Friesenplatz, Stadtgarten, irgendwie so, da fangen sich an, ein bisschen mehr Sachen zu clustern und plötzlich läuft man auch in Köln in der Gegend rum, in diesem Bereich und stellt fest, ach, den kenne ich ja. Und guck mal da, der.
Ja.
Und, ne? Und das passiert plötzlich, weil es sich versucht, ein bisschen zu clustern. Wir brauchen noch irgendwie ein Oberholz. Wir haben noch keinen Café wie in Berlin, wo du bist in Berlin von außerhalb, wo gehe ich jetzt hin? Oder du bist in Köln von außerhalb, wo gehe ich jetzt hin? Im Moment gehst du wahrscheinlich eher in Startplatz oder schaust im Clusterhaus vorbei, aber schöner wäre, wenn wir irgendwo einen Platz hätten, wo die Leute wirklich hingehen könnten. Das fehlt noch, aber da sind auch verschiedene Leute dran, da irgendwas hinzukriegen.
Mhm.
Vielleicht sind wir da ja sogar dran irgendwann. Wäre eigentlich so mein Traumbüro.
Was so mit so einem Café angeschlossen?
Eigentlich habe ich mir überlegt, ich hätte eigentlich gerne, also da wir bei den neuen Ideen überlegen, ob das teilweise virtuell ist, mit den meisten Leuten, mit denen man spricht, es ist schon sinnvoll, dass man sich öfters mal trifft. Das heißt, sagen wir mal virtuell, aber 150 Kilometer Entfernung. Das heißt, so 2 Tage die Woche kannst du mal kommen. Aber dann eigentlich so ein Café mit ein paar Räumen oben drüber, die mehr so Meetingraumcharakter haben.
Ja, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, dass das extrem geil wäre, sowas zu haben.
Vor allem, wenn du so rumguckst, auch wenn damals noch jetzt AdCloud etc., die Leute sitzen halt auf ihren Beanbags auf der Couch, sonst wo, also es ist eh kreuz und quer. Und dann sitzt du wieder in irgendeinem Meeting an irgendeinem Tisch. Ist eh nicht so, dass du jetzt unbedingt für alle Schreibtische brauchst.
Ja, genau. Ja, und eine Kaffeekultur und irgendwie ein schönes Essen im Haus zu haben, ist ganz und cool, ne? Die Leute kommen
Andere Leute kommen vorbei, ist inspirierend, ist super. Und es gibt ja mehrere Sachen, die da funktionieren. Ein Freund von mir hat ein Research Paper gemacht über so alternative Unternehmenskulturen und Unternehmensstrukturen und so weiter. Da gibt es in Holland einen Versicherer, die irgendwie 4.000 Leute haben ein Büro für 800 Leute, weil alle so virtuell arbeiten. In dem Büro für 800 Leute gibt es so lustige Sachen wie, da ist ein Café oben drin. Da gibt es jedes Jahr eine Umfrage, ob der Café besser oder schlechter ist als Starbucks. Wenn der Café schlechter ist als Starbucks, wird der Pächter rausgeschmissen, der nächste geholt.
Okay.
und die haben aber dann auch so Kleinigkeiten wie, die haben 4.000 Schließfächer in dem Büro.
Okay, also für alle 4.000 Angestellten.
Ja, die Hälfte davon ist leer. Die wird, ne, aber da ist ein Schließfach, dein Schlüssel und deinem Namen drauf.
Okay.
So, ich muss irgendwie dazugehören. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach, glaube ich, wichtig sind. Und das ist, wie gesagt, auch einer der größeren Fokuspunkte im Moment, wo ich versuche herauszufinden, wie sieht sowas in Zukunft aus.
Aber also,
unser grundsätzlicher Plan, mit wie das so abläuft, mit über was wir reden, funktioniert gerade gar nicht.
Ja, das ist aber so, kein Problem. Das ist
nicht so schlimm. Aber du siehst Köln als Gründungs- oder Gründerstadt schon durchaus auf dem aufsteigenden Ast, wenn nicht sogar schon erreicht.
Ja, also man muss ja auch mal sagen, dass wir eigentlich recht viel haben. Wir sind halt nur nicht so die, oh mein Gott, ist das alles toll, Berliner Leute. Mhm. Ne?
Ich meine, ich finde super, dass sie es machen. Ich finde auch super, dass Eamon so rausgebrüllt hat, wir sind toll. Vielleicht hätten sie rausbrüllen sollen, wir sind toll, wenn sie schon halbwegs wissen, dass es funktioniert.
Ja.
Aber auch so früh rauszubrüllen ist fein. Wir wollen ja große Sachen haben, da muss man auch mal lauter sein. Das gehört ja einfach auch dazu. Das haben wir in Köln nicht so. Aber wir haben halt ein paar echt große Sachen hier gehabt. Ne? Also hier ist nun mal ein QSC und hier ist ein Nonvista gewesen und ein IS Teledata und ein Sedo. Und also es sind eine ganze Menge Sachen, die wirklich groß sind, die wirklich hier gestartet sind und hier weiterhin geblieben sind.
Ja.
Und das muss man einfach mal akzeptieren. Und es sind auch einige Investoren hier. Wir müssen es einfach noch ein bisschen besser connecten und noch ein bisschen mehr Rampensäuer haben, die da irgendwie wirklich sagen, mit dem kann ich dich verbinden und so weiter und so fort. Aber das fängt langsam an, auch über diese Gegend, die stattfindet. Es ist wirklich so, dass du im Stadtplatz sitzt und kommt plötzlich ein Jörg Binnenbrücker vorbei mal oder irgendwer anderes und du sagst, ah, hallo. Dafür brauchst du aber dieses Zentrum, wo die Leute auch sagen, da kann ich jetzt mal hingehen und wenn ich da jetzt hingehe, dann kann ich auch sinnvoll einen Kaffee trinken. Ne? Dann kommt halt T-Venture vorbei und steht plötzlich da und trifft sich mit ein paar Leuten. Und das ist halt schon spannend. Aber dafür brauchst du einfach diese Gegenden. Und deswegen auch, ich finde euer Büro toll, aber eigentlich muss das in einer anderen Gegend sitzen. Also gut, ihr seid nicht Startup, aber vom Prinzip her, wenn ich ein Startup höre, der sagt, ich will aber unbedingt in die Südstadt, sage ich, ey, Dude,
nee.
Warum machst du das hier?
Der Südstadt, ne?
Weil du unbedingt in die Südstadt willst oder weil du eine Firma gründen willst?
Ja.
Und dann kannst du ins Clusterhaus ziehen oder in den Startplatz gehen oder irgendwo in der Gegend sein, aber ja, macht sonst keinen Sinn.
Aber wir sind hier nicht in der Südstadt, ne?
Ja, okay, ihr seid nicht, das tut mir jetzt auch schrecklich leid.
War das jetzt ein Schimpf?
Ist das Neustadt Süd oder?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Innenstadt.
Ja, es ist halt mitten.
Nordstadt Süd ist das.
Ich glaube, das ist, also zumindest steht das beim Finanzamt.
Ich habe keine Ahnung.
Wie auch immer.
Aber das, was man typischerweise als Südstadt in Köln bezeichnet, ist das hier auf jeden Fall nicht.
Ja.
Das fängt nämlich am Kluwigplatz an.
Ja.
Das war wahrscheinlich mal früher Südstadt, dann fanden sie es scheiße und haben sie sich Nordstadt Süd genannt.
Naja, irgendwie sowas. Neustadt,
ich weiß es schon.
Ich weiß es nicht genau.
Das heißt, wo wäre denn der Spot? So Mediapark in der.
Mediapark, Friesenplatz, Stadtgarten.
Das ist so die Schneise.
So vom Gefühl her jetzt, das ist da, wo man Leuten einfach so auf der Straße über den Weg läuft.
Also, okay.
Ne, und
da müssen wir vielleicht mal umziehen, Basti.
Ja, schauen wir mal, ne?
Ja.
Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht. Ja, nee, aber also gut, also ich finde es interessant, weil, also du hast ja schon immer gesagt, Köln ist irgendwie super so für Gründer und so und Gründung allgemein, aber trotzdem kenne ich immer noch viele, die sagen, so, wir gehen nach Berlin, wir wollen nach Berlin.
Ja, das dauert auch ein bisschen. Die gehen dann einmal nach Berlin und dann stellen sie fest, dass der Android-Entwickler, den sie gerne hätten, 120.000 Euro kostet, weil er sich vor Jobs nicht retten kann. Und dann sagen sie, oh, kacke. Da ist einfach die Competition immens.
Ne? Gibt es auch wieder Zurückmigration von
Berlin? Es gibt auch Zurückmigration. Es gibt auch Firmen, die einfach sagen, ja, okay, hat keinen Sinn, du machst zumindest mal eine Entwicklung, ziehe ich wieder irgendwo zurück. Weil einfach, was in Berlin Sinn macht, ist, ich nenne es mal Fußvolk.
Ja.
Ne? Ich brauche einen Callcenter mit 200 Leuten in 20 Sprachen, die müssen jetzt hier Krabuff.
Mhm.
Ne? Da gehst du einmal raus und 5 Tage später hast du da 200 Leute sitzen.
Ja.
Das wird hier schwer. Aber der Marketingfachmann und sonst was Fachmann, das ist da auch nicht anders. Ne? Vor allen Dingen ist der da wahrscheinlich sogar noch teurer, weil er sich vor Angeboten kaum retten kann.
Ja.
Ne? Das ist ja das grundsätzliche Problem. Wenn irgendwie Angebot knapp wird, steigen die Preise. Das ist nun mal so. Ne? Und ab einem gewissen Level macht es dann einfach keinen Sinn mehr. Und es ist auf jeden Fall in Berlin super spannend. Die Stimmung ist super, gar keine Frage. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das nicht hier auch machen könnte. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich brauche. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwie ein Mobilteil.
Ja.
Warum muss ich nach Berlin, wenn irgendwie Vodafone und T-Mobile alle hier um die Ecke sitzen?
Mhm.
Ne? So, also schon mal okay, habe ich nicht verstanden. Mhm. Und da gibt es halt viele Punkte, wo du dir überlegen musst, macht das Sinn? Ja, für ein Consumer-Startup und ich brauche da diese Vibe, keine Ahnung, ich muss zugeben, ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich habe noch nicht mal eine Ahnung, warum ich da hin müsste.
Okay.
Wollen wir das mal so als Überleitung vielleicht benutzen?
Das können wir als Überleitung benutzen. Also wir haben jetzt festgestellt, Köln ist cool.
Ja.
Wir gründen unser Startup.
Check.
Also wir eher nicht, sondern Olli, du hast ja jetzt schon ein paar gegründet, verschiedene Konstrukte da durchgespielt. Wie sieht denn so deiner Meinung nach ein guter...
Ich würde das vielleicht angrenzen zu dem, was wir mit dem Matthias letztens auch so angerissen hatten, nämlich so, da steht es ja als Ideepunkt, Firma der Zukunft, im Zusammenhang so mit auch so Remote-Arbeiten, das ist ja gerade eben so mit virtuell ja auch schon angedeutet, spielt das dann überhaupt dann noch eine Rolle, ob man in Köln, Berlin oder in was weiß ich wo sitzt?
Ja, da ist ja eine große Diskussion mit virtuell oder nicht. Also ich habe in letzter Zeit relativ viel gelesen, Podcasts gehört, Videos geguckt etc. und mal, was es denn da draußen so gibt. Es gibt ein paar Sachen, die virtuell wirklich gut funktionieren. Ein WordPress funktioniert und ein GitHub funktioniert und so. Aber irgendwie muss man feststellen, alles, was so virtuell funktioniert, sind Produktfirmen, wo die Leute, die da arbeiten, dieses Produkt selbst nutzen und weitermachen wollen und so. Wenn ich mich davon schon ein bisschen weg entferne, dann geht's doch vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung, ich brauche doch irgendwie einen Produktmanager, der irgendwie mit dem Kunden spricht und so weiter, wenn das nicht in der Rente aus den Leuten rauskommt. Und darüber hinaus ist auch, wenn du mit Menschen sprichst, es ist einfach so, dass wenn du zusammensitzt, ist die Interaktion eine andere. Und das momentane Gefühl ist, dass ich würde den Leuten gerne erlauben, weil wir auch gute Erfahrungen damit gemacht haben, zu Hause zu arbeiten. Aber ab und zu sollte man zusammensitzen.
Mhm. Ne?
Es hilft einfach ungemein, sich gegenüber zu sitzen und einfach ganz kurz was zu diskutieren. Es ist auch ein spannender Moment, weil wir ja mit Timo erst einen Entwickler schon eingestellt haben, der ab und zu mal Homeoffice macht. Dann haben wir jetzt schon eingeführt, dann ist ein Hangout auf. Das ist am Anfang etwas verwirrend, weil man immer so jemanden rechts auf seinem Bildschirm sitzen hat.
Okay.
Aber es ist trotzdem so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, weil man sich kurz so hier ne, kurz über irgendwas unterhält und auch nur über was Komisches unterhält.
Ja.
Man sitzt nicht ganz so alleine da, muss aufpassen, was man irgendwie macht, weil normalerweise sitzen die Leute nicht so rechts auf dem Bildschirm, sondern mehr so weiter weg.
Ja, genau.
Vielleicht muss man sich dann auch irgendwas überlegen. Aber vom Prinzip her ist das schon, du brauchst in meinen Augen diese Interaktion. Aber es gibt so einen netten Satz von Die Hook, es geht nicht darum, was du in die Leitung vorne reinpumpst, sondern das, was hinten rauskommt.
Mhm.
Und wenn bei irgendwem mehr hinten rauskommt, wenn er halt irgendwie zu Hause arbeitet, dann muss er eigentlich zu Hause arbeiten. Später das umzubauen, glaube ich, geht nicht. Aber wenn du dir von Anfang an überlegst, wie setze ich meine ganzen Sachen auf, dass ich das erlauben kann, dass das so funktioniert, dann macht das, glaube ich, Sinn. Weil die guten, wie ein WordPress sagt, die sehr guten Leute werden nicht alle in Köln sitzen.
Ja.
Und wenn ich nur mal den besten Mensch für irgendwas haben will, dann sitzt er irgendwo anders. Jetzt ist nur meine Frage, ob ich mir am Anfang sage, ja, okay, aber 200 Kilometer reicht mir, dann kann der ab und zu nochmal kommen.
Mhm.
Und gehe ich diesen Trade-off ein, ja oder nein? Im Moment vom Gefühl her würde ich sagen, ja, gehe ich ein. Aber es ist immer so ein Zwiespalt. Es hängt wahrscheinlich wirklich davon ab, wer als nächstes kommt und irgendwie sagt, da würde ich gerne mitmachen, wenn wir mal grob wissen, was wir tun. Was wir noch nicht wissen. Es geht aber mehr auch darum, wie setze ich denn so eine Firma auf und warum arbeiten Leute denn überhaupt in einer Firma? Und das ist das, was ich mit diesem Stichpunkt hier so Firma der Zukunft, da wird im Moment relativ viel drüber geredet. Es gibt relativ viele Konferenzen mittlerweile darüber. So Business Model Generation irgendwas, Konferenzen, wo sehr allgemein, was sind denn eigentlich die Probleme, die wir heute noch irgendwie lösen? Früher war es halt so, da ist ein sehr schöner Talk von Gary Hamel, Future of Management. Das, was wir an Management heute kennen, Division of Work und sonst was und irgendwie irgendwelche Bonussysteme, bla, etc. Das kommt irgendwie daher, dass wir irgendwie 1890 hatten wir halt 90% der Weltbevölkerung haben irgendwie auf dem Land gearbeitet und 1915 hat dann plötzlich Ford 250.000 Autos produziert und Leute standen am Fließband und wir mussten halt diese Roboter möglichst effizient in kleine Stücke unterteilen. Und dann mussten wir gucken, macht der jetzt 10 Reifen ans Auto oder 15 Reifen ans Auto in der Stunde? Und das haben wir aber nicht mehr. Aber das ist noch das Managementprinzip, unter dem wir arbeiten. Und da ist nur einfach die Frage, was ist denn das andere Managementprinzip? Vor allen Dingen, wenn du sagst, und das ist das, weshalb wahrscheinlich auch GitHub und WordPress so gut funktionieren, die Firmen werden gut funktionieren, die innovativ am Kunden arbeiten und dem Kunden das geben, was er haben will. Wenn das aber so ist, dann muss die Entscheidungsfreiheit, was gemacht werden soll, auch irgendwie bei den Leuten liegen, die mit dem Kunden interagieren. Wenn das aber so ist und du eine Standard-Management-Hierarchie hast, dann passt das nicht mehr, weil der Manager hat dann irgendwie 10 Sales-Leute, ist aber nie beim Kunden, weil er seine 10 Sales-Leute managen soll.
Ja.
Dann ist nur die Frage, was für eine Entscheidungsmacht kannst du demjenigen denn geben? Es gibt ein Hotel in Amerika, die zum Beispiel etabliert haben, dass jeder Mitarbeiter im Hotel hat $2,000, um im Einzelfall, also auch mehrfach am Tag rein theoretisch, um ein Problem eines Kunden zu regeln.
Okay.
Ne? Die werden natürlich sich darum kümmern, nicht jedes Mal, oh, du hast ein Problem, hier sind $2,000. Das wird irgendwann, finde ich blöd gesagt, glaube ich.
Ja.
Aber vom Prinzip her haben sie diese Freiheit. Limit ist $2,000, bis dahin kannst du alles machen, kümmere dich darum, dass der Kunde glücklich ist.
Ja.
Und das ist deine Entscheidungsfreiheit. Whole Foods hat das so organisiert, dass die in allen Märkten ist dann ist ein Team zuständig für frisches Obst. Die haben volle Transparenz über alle KPIs der anderen frisches Obst-Teams. Und haben auch so ein Stacked Ranking, wer macht denn wie viel Umsatz und so weiter und wer hat das frischere Obst und die besseren Kundenbewertungen und so weiter. Können aber komplett selbst entscheiden, wo sie jetzt einkaufen, wie sie einkaufen, was für Obst sie reintun und so weiter. Sehen aber immer, was die anderen tun. Du brauchst ja wieder irgendein Feedback-System, dass die Leute das wissen. Bei Valve ist es ja so, dass die Leute keinen Chef haben. Also Valve ist relativ bekannt, gibt das Valve Handbook, wo halt explizit ist, Valve, du hast keinen Chef, du wirst eingestellt, dann gibt es das Valve Handbook, hier sind 45 Seiten, lies mal, die ersten 5 Seiten steht drin, deine erste Woche, dein erster Monat wird kacke, lass dich massieren oder so, du wirst schon irgendwann rausfinden, was du tun sollst, weil es wird dir keiner sagen.
Okay.
Wir haben dich eingestellt, weil wir glauben, du kannst Probleme bei uns lösen, aber da hört es dann mal auf. Such dir einfach deinen Job. Das ist spannend, wenn du die richtigen Leute einstellst. Auf der anderen Seite hat aber Valve auch ein komplettes Stacked Ranking. Was man so von Microsoft kennt, heißt, die Leute werden einsortiert von oben nach unten. Bei Microsoft so, die unteren 5% werden halt gefeuert. Ne? Mhm. Das ist bei denen nicht unbedingt der Fall. Aber du brauchst halt eine relativ transparente Liste, wo du sagst, okay, hier stehe ich. Und die finden alle, ne, mehrere Leute bewerten mich und sagen, okay, du bist einfach, du machst nicht so viel Mehrwert wie der.
Ja.
Ne? Weil jetzt einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, jeder sucht sich seinen Job, funktioniert halt nicht. Du musst dann schon so Kleinigkeiten machen wie, ja, du kannst jedes Projekt starten, aber du brauchst mindestens eine zweite Person, die auch sagt, das ist jetzt wichtiger als alle anderen Sachen, die ich tun könnte.
Ja.
Und erst dann kannst du starten. Hm. Und das sind halt so relativ viele Überlegungen. Wie würde die Firma aussehen, bei der die sehr guten Leute arbeiten, die alle nicht für Geld arbeiten? Weil Geld könnten die irgendwo verdienen, würden in Großkonzernen gehen, sonst wo, wenn sie einfach nur Geld verdienen wollten.
Ja.
Und es ist ja relativ klar, dass die sehr guten Leute sind besser, als sie teurer sind.
Ja.
Ne? Ja. So. Ich falle immer noch daran, wie man das ausdrückt, aber so ungefähr so. Und dann ist aber nur die Frage, wie kriege ich die denn? Und wenn ich sie nicht wegen Geld kriege, wegen was kriege ich sie denn?
Und überproportional ist das Wort, das du suchst.
Überproportional besser.
Als die Geldkosten.
Sehr schön, dankeschön. Siehst du, hat sich der Geekstande schon gelohnt. Ja. Ich gehe jetzt. aber das ist genau die Frage, die mich im Moment so ein bisschen umtreibt, weil wenn wir jetzt eine Produktidee haben und sagen, okay, wir fangen jetzt an, ja, wir werden Leute finden und so weiter, aber wenn wir einfach mal auf Basis einer Struktur, wie wir sagen, wie diese Firma aussieht, gewisse sehr gute Leute schon interessieren oder sogar einstellen können, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir ein gutes Produkt umsetzen können. Das ist dann nicht mehr, also
automatisch.
Das ist dann automatisch. Mhm. Ob es funktioniert oder nicht, kann ich vorher keiner sagen, kann auch bei uns keiner sagen. Es ist immer so, ja, VCs drücken einem jetzt sofort die Karte in die Hand, hey, zwei Firmen verkauft an irgendwie gelben Seitenkonzernen, größten Konzernen überhaupt so ungefähr und hier, sag Bescheid, wenn du das machst. Aber du weißt trotzdem nicht, ob es funktioniert.
Ja.
Du hast vielleicht eine bisschen bessere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht komplette Grütze wird. Aber ob es groß wird, wirklich groß wird, weiß man halt auch nicht. Da gibt es auch wieder so ein nettes Buch, Anti-Fragile von Taleb, der genau das halt analysiert hat. Wenn du dir Optionsscheinhandel anguckst, 365 Tage, 90% Profit kommen aus einem Tag. Du nimmst die 365 Tage halt einfach mit, damit du diesen einen Tag auch mitnimmst.
Ja.
Weil du weißt vorher nicht, wer der eine Tag ist. Google wollte für ein paar Millionen Yahoo verkaufen, weil irgendwie sie wussten nicht, ob das jemals funktionieren sollte. Ne? Penicillin war ein Zufall, Viagra war ein Zufall. Mhm. Das war alles nicht geplant. Dann ist bloß die Frage nach Taleb, wie baue ich denn etwas auf, dass ich so ein Grundrauschen habe, dass ich nicht kaputt gehen kann und möglichst viele Sachen ausprobieren kann, um irgendwann diesen Spike mitzunehmen. Und das ist so ein bisschen die Frage jetzt. In dem Wissen, dass auch Jeff Bezos, du musst viele Sachen ausprobieren, um Innovation zu haben. Andreessen Horowitz, Software will lead the world. So Grundsatzsachen, wo wir auch sagen, ja, passt. Und wie sieht dann diese Firma aus? Was müssen wir dann machen? Was für Freiheiten müssen wir den Leuten geben? Wo müssen wir Einschnitte machen, dass wir sagen, das muss aber jetzt sein, ob wir es wollen oder nicht. Da gibt es eine Idee, die wir so grundsätzlich haben, die im Moment so unter dem Codenamen Developer Loveland formiert. Theoretisch ein Scheißname, aber wir werden den Namen irgendwie nicht los. Könnte man auch mit DLL abkürzen, ist dann auch, aber ist auch. wird nicht besser, ne? Aber
nee, überhaupt nicht.
So ein Logo ist dann so weiße Schrift auf blauem Grund.
Aber die Idee war halt einfach, oder die Frage war, wie kriegen wir denn jetzt sehr gute Entwickler und wie kriegen wir daneben noch Innovation und wie kriegen wir daneben noch irgendwie ein Grundrauschen? Und da ging es so ein bisschen darum, dass wir sagen, okay, wenn wir die intrinsisch motivierten Leute haben wollen und die sehr guten Leute haben wollen, dann haben die wahrscheinlich sogar noch eine Idee. Und wenn wir denen jetzt mal erlauben in Anführungszeichen, wenn wir sagen, mach doch mal einfach deine Idee, du bist aber bei uns komplett eingestellt und es gibt kein Failure-Risiko, sag ich mal. Was kommt denn dabei raus? Vielleicht kommt was raus, was unglaublich gut funktioniert. Derjenige hat sich nur bis jetzt noch nicht getraut und hat auch keinen blassen Schimmer als Entwickler, wie er jetzt Geld raisen soll und wie er seine Marketingstrategie macht und sonst was. Nach verschiedenen anderen Gesprächen mit anderen Leuten ist es auch so, dass der ein bisschen noch wahrscheinlich Coaching braucht, in Anführungszeichen. So, das ist zwar nicht schön, aber reicht und mach mal eher hier. Und dass man sagt, okay, du hast 2-3 Monate Zeit, bauen Prototypen und wir jagen da mal Traffic drauf, schicken mal Sales-Leute raus, gucken, ob es funktioniert und überlegen dann, ob wir weitermachen. Weil der Punkt ist halt vom Gefühl her, 10-20% der Sachen werden funktionieren, der Rest nicht. Aber bei dem Rest ist wahrscheinlich relativ viel dabei, wo du sagst, ja gut, kann ich trotzdem irgendwie zumindest Teile davon benutzen. Und ich habe irgendwie einen intrinsisch motivierten, sehr guten Entwickler, der dann quasi eingestellt ist, wieder eine andere Idee entwickeln kann in einem kleinen Teil seiner Zeit und dann an anderen Ideen mitarbeiten kann. Oder man macht dann halt noch Freelancer-Aufgaben oder so mit irgendwelchen anderen Projekten, wo immer wieder Sachen an uns rangetragen werden, könnt ihr uns nicht mehr hier helfen oder hier helfen, mit der man quasi dieses Grundrauschen erzeugt, wo man sagt, okay, kaputt gehen tut das nicht. Macht noch eigene Ideen etc. Finanziert kriegen wir das ja auch. Und das sind so, das ist so eine potenzielle Überlegung. wo zumindest relativ viele Gedanken reingeflossen sind.
Ja. Ja, wir haben uns ja von auf der Rückfahrt darüber unterhalten, Dirk, also ist ja, vor allem ist es ja dann auch wichtig, irgendwie ja auch Infrastruktur dann zu bieten. Ne? Also ne, du findest irgendwie Leute, die haben irgendwie eine coole Idee, du bist der Meinung, die haben es irgendwie auch drauf, so sind dann, sage ich mal, Entwickler oder so, haben aber, wie du sagtest, halt keine Ahnung, wie verkauft man das denn eigentlich oder auch so Produktsachen, ne? Also wie formt man denn daraus aus dieser Idee halt überhaupt ein Produkt, wie vermarktet man das und so weiter. Da braucht man dann natürlich auch irgendwie Ressourcen,
ja, und Netzwerk
auch, ne? Und Netzwerk ist, ja, kann ja dann auch, genau, ist ja auch eine Ressource, um das halt auch dann irgendwie rauszubringen, das irgendwie zu bewerben, unter die Leute zu bringen.
Und das ist genau der Punkt, dass wir halt auch schon festgestellt haben, dass, wenn man das so machen würde, ist eigentlich deine erste Sache, die du brauchst in der Firma, Leute, die halt gerade nicht Entwickler oder, ich subsumiere es unter Menschen, die einen Prototypen zustande bringen.
Mhm.
Ne? Dann brauche ich gerade die anderen Leute. Dann brauche ich halt irgendwen, der theoretisch in allen Bereichen Sales machen kann oder irgendwen, der wirklich Produkte strukturieren kann und den Prozess managen kann, dass man zu einem sinnvollen Produkt kommt.
Ja.
Und vor allen Dingen nach den Gesprächen, die wir jetzt teilweise hatten, brauche ich halt Leute, denen den Leuten einfach auch sagt, nein, so jetzt nicht. Morgen ist der Analytics mit Funnel-Analyse drin.
Mhm.
Basta.
Weil das brauchen wir jetzt.
Das ist es schön, dass man da noch das
diese
API besser kapseln kann und keine Ahnung was, aber das ist jetzt, ne?
Ja.
Funktioniert der API-Call, ja oder nein? Ja, gut, dann jetzt dann scheißegal. Was anderes.
Ja, genau, das fällt den Entwicklern dann manchmal auch echt schwer. Und das da von außen jemand zu haben, der das so ein bisschen, ja, den Adlerblick da hat, zu entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist und was das insgesamt weiterbringt, ist ganz wichtig, glaube ich.
Ist halt im Moment recht spannend in dem Sinne, dass die Idee ist ja eigentlich daraus entstanden, wie kriegen wir gute Entwickler und mehr so ein Hiring-Mechanismus.
Ja.
Und langsam bewegt sich so in eine Richtung, wo es so eigentlich so eine eigene Firma ist und eigentlich vom Prinzip her Sinn macht.
Ah, okay.
Mehr wegen dem Ideen kriegen und die guten Entwickler dann nur ein Nebeneffekt sind. Und damit kann man natürlich auch jedes Argument kaputt machen, wenn dann jemand kommt, ja, aber das funktioniert nicht, weil die Entwickler und so weiter, die kriegen das Produkt ja nicht. Und dann sagst du, ja, ich habe es ja eigentlich auch nur eingestellt. Ja, aber das mit dem nur einstellen funktioniert ja nicht. Die wollen ja auch eine Idee.
Genau. Hm. Was ich aber viel wichtiger finde, also irgendwie Netzwerk und Ressourcen und so, ist das Nehmen von Risiko für die Leute. Ich glaube, ganz viele machen keine Ideen oder setzen sich nicht dran, das selber zu machen, weil sie Risiko sehen und das auch gar nicht vielleicht einschätzen können, wie hoch das ist. Wenn man ihnen da die Angst nimmt, dann können sie, glaube ich, viel freier arbeiten.
Ja, solange es ja nur ihre eigene Arbeitszeit ist, ist das ja sehr gut einschätzbar, ne? Das Risiko. Also es ist dann im Zweifelsfall ist es halt dann das, was du halt normalerweise sonst halt verdienen würdest.
Ja,
das wenn du sagst dich jetzt,
du
jetzt.
Ja, aber du musst jemanden haben, der dir die Entscheidung abnimmt, ob du jetzt noch einen anderen Job gerade annimmst. Es muss jemanden geben, der dir sagt, die nächsten 3 Monate nimmst du das Telefon nicht ab. Ja. Brauchst du auch nicht. Und du musst dich danach auch nicht wieder reingraben und versuchen, deine Kunden wieder zu kriegen. Brauchst du nicht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, du kriegst gerade die Leute, die diesen Sprung nicht wagen.
Und ja.
Die
ja,
Leute, die den Sprung eh wagen würden, die sagen, ich mach das eh selbst.
Ja, meine ich ja. Also es gibt viele Leute, die da Angst vor haben, aber trotzdem gute Ideen haben und eben nicht das, ja klar kann man das selber abschätzen und alles mögliche und das Risiko ist viel geringer, als man gemeinhin annimmt, aber viele Leute brauchen halt diese Sicherheit, damit sie sich wohlfühlen.
Mhm. Ja.
Deswegen meine ich. Also klar, die Leute, die einfach sagen, ja, kann ich abschätzen, scheiß drauf, die nächsten 4 Monate esse ich halt nur Nudeln mit Ketchup, dann passt das halt, ne? Ja. Also die machen das Ding dann halt, aber vielleicht auch die nicht immer, ne Basti? naja, auf jeden Fall für Leute, die gut sind, Ideen haben und irgendwie dieses Risiko nicht abschätzen können und nicht tragen wollen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ort.
Ja, so ist, danke. aber so ist ja auch im Moment bei den Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, ist das genau das Feedback, das wir so kriegen. Wir versuchen es im Moment noch ein bisschen so zu qualifizieren im Sinne von, wie viel Geld brauchen wir denn dafür, um das vorzufinanzieren und mit wie vielen Leuten wollen wir das machen und ne, wie groß kann das werden? Rein theoretisch ist nämlich, also A kannst du sagen, okay, mit ein paar Leuten kann ich das erstmal rein theoretisch anfangen.
Mhm.
Ob ich jetzt 50.000 Euro in ein Startup investiere oder einen Mitarbeiter für ein Jahr zahle, es kommt quasi aufs Gleiche raus und die Wahrscheinlichkeit, dass was Profitables dabei rumkommt, ist wahrscheinlich auch nicht großartig unterschiedlich.
Ja.
Aber um dieses Grundrauschen zu erzeugen, muss er ja schon ein bisschen Masse auch haben, oder?
Also genau, das ist halt dann die Frage. Das kann auch so funktionieren nach einer gewissen Zeit, wenn du dann 5, 6 Leute hast, keine Ahnung. Dann glaube ich, kann das auch so funktionieren, weil du ja gar nicht so viel Grundrauschen brauchst. Und ich habe neulich mit, also es gibt ja auch sehr abgefahrene Freelancer-Gehälter da draußen, so Junior McKinsey-Leute, die 300.000 Euro am Tag kriegen und so.
Mhm. Ja?
Muss mal gucken, was man dann macht. Aber wenn das grundsätzlich Sinn macht, so, macht das natürlich eigentlich unmenschlich Sinn, wenn du 100 Leute bist.
Ja.
Dann ist es nur nicht mehr so aus der linken Hosentasche zu, ne? Dann, ja, dann brauchst du ein bisschen Geld dahinter, um es zu puffern, wenn mal Sachen nicht funktionieren, musst gucken, wie machst du das Grundrauschen, wen setzt du auf welche Projekte, wie managst du diese Teams. Aber eigentlich macht es dann gerade in Großsinn. Und das ja, auch so ein bisschen, wo ich zugeben muss, was immer so bei Startups, die man so trifft, nervt, die so klein denken.
Mhm.
Ja, wir denken jetzt ja nicht, das ist auch so die Frage, ist das etwas, was wir jemals irgendwen kaufen lassen wollen? Oder wollen wir das eh nicht? Dann willst du halt jetzt auch nicht irgendwie 10 Millionen aufnehmen und irgendwie sagen, wir machen da ein Riesending draus.
Ja.
Dann willst du das langsam hochskalieren. Oder eher sagst, ja, vielleicht verkauft man einmal eine von diesen Töchtern, wenn man denn will. Vielleicht aber auch nie. Und dementsprechend ist da so die Frage, okay, wollen wir das finanzieren lassen? Machen wir das nur selbst? Wie macht man das? Wie groß wird das dann? Sind noch viele Gedanken. Und da muss ich ja sagen, ist mein lieber Kollege ja gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt, deswegen.
Also die Brainstorming-Phase geht eigentlich jetzt erst richtig los.
Ja, die Brainstorming-Phase
geht weiter.
Also Olli stormt sein Brain, ja.
Genau, Braindump einmal und dann muss Henning weitermachen, weiterdenken.
Genau.
Schön, 10 Wochen Braindump, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ja, ja, ist spannend. Also Leute, die sich angesprochen fühlen, können sich schon mal bei dir melden quasi, ja?
Es kann sich gerne jeder melden.
Uns ist vorhin auch noch jemand eingefallen, da müssen wir dann off the record dann nochmal
sehr gut
drüber sprechen.
Ne, wir sind also schon ein bisschen Listen am Bauen. Es gibt ein paar Leute, mit denen man so mal gesprochen hat schon. Es sind ja auch dann so lustige Überlegungen wie, ja, wenn das jetzt richtig, wenn man jetzt so eine Sache macht und irgend so ein Entwickler hat eine Idee und bringt die rein und macht die und die geht ab wie Schmitz Katze.
Mhm.
Setzen wir dann alle Leute auf diese Idee, weil sie geht ab wie Schmitz Katze, oder kümmern wir uns
mit
aller Macht darum, dieses Prinzip weiterzubehalten?
Ja, wenn du den Spike getroffen hast, was machst du dann?
Ja, eben, das ist die Frage.
Drauf.
Du hast den Spike ja nur getroffen, weil dein System funktioniert hat.
Ist halt die Frage,
wie groß das System ist, ne?
Ja.
Aber das ist ja der Punkt. Das so vorhin mit jemandem getroffen, der bei einem Inkubator innerhalb von einem großen Corporate sitzt. Der hat auch gesagt, der findet immer so lustig, was Startups sagen, nee, ich kann dir meine Idee jetzt nicht erzählen, weil am Ende macht ihr das.
Ja, ja.
So, Dude, wir kriegen schon nicht mehr genug Mitarbeiter für die Ideen, die wir eh schon haben.
Ja,
ne?
Kannst du mir ruhig erzählen.
Keine Zeit, vor allem in den 10 Minuten, die du mir was erzählst, du bist weiter.
Ja. Das ist aber genauso wie die Startups, die dann zum Entwickeln kommen und sagen, ja, ich habe da so eine Idee und ich würde dir gerne erzählen, aber du musst erstmal hier dieses dreiseitige NDA unterschreiben und so.
Dann müssen wir vielleicht mal weitersprechen.
Und dann können wir vielleicht mal gucken. Und
sagt ja auch jeder VC, sagt dir direkt, ja gut, dann halt nicht.
Ja.
Erzähl's mir halt nicht.
Ja. Ja.
Tschüss. Interessanterweise sind die meisten dann auch, ja gut, ich erzähl's dir doch.
Ja, genau.
So, ja, gut.
Ja, ja, das ist, es ist halt immer so, die meisten Ideen sind halt als Idee selber halt noch nicht das, was es halt
ausmacht. Ja, da hatten wir doch vor kurzem noch mal so eine, das an sich ist noch ein bisschen älter, vielleicht finden wir das auch nochmal raus, da hat auch einer gesagt, die Idee ist irgendwie, keine Ahnung, schlechte Idee, irgendwie ein Dollar, gute Idee, keine Ahnung, 1000 Dollar, aber die Umsetzung, der Faktor der Umsetzung ist halt viel, viel höher. Ja. Selbst wenn du eine schlechte Idee hast. Ja
nicht nur die technische Umsetzung, sondern insgesamt.
Ja, genau, ne?
Also nicht, das gar Produkt nicht auf technische Umsetzung
begrenzt. Also grundsätzlich geht es immer um Execution, fertig.
Ja.
Du kannst den Samwers nachsagen, was man will, aber Execution kriegen sie hin.
Ja,
ne? Es mag eine Copycat sein, aber das einfach, auch wenn du als VC denkst wieder, du hast irgendwie so Product Risk und Market Risk und wenn du eins davon ausschließen kannst, bist du glücklich. Und die Samwers schließen halt Product Risk aus. Und ja. Amazon funktioniert. So, haben wir nur Market Risk, nehmen wir halt, funktioniert ein Amazon in Südafrika.
Mhm. Gut. Ja.
Dann nehmen wir halt 30 Millionen in die Hand, ballern einmal mit voller Macht da rein und schauen, was funktioniert.
Mhm.
Und das ist halt der Punkt. Es geht am Ende um Execution. Vor allen Dingen, weil jetzt viele von den Sachen ja gar nicht so unmenschlich kompliziert umzusetzen sind. Es gibt dann so lustige Fälle wieder, wo man es gar nicht genau erkennt. Spannende Fälle finde ich im Moment zum Beispiel, was ich neulich erst halbwegs mitbekommen habe. Es gibt ein Startup in Amerika, der Dollar heißt. Und so ein Wallet, wo du halt Geld hin und her schicken kannst. Mhm. Ne? Bis 10 Dollar irgendwie kostenlos und ab 10 Dollar 10 Cent. Mhm. Erstmal so, okay, krass, disruptive play gegen Visa und so weiter. Das ist halt mehr so deren Frontend. Was die eigentlich wollen, ist Clearstream ersetzen. Clearstream ist so das Backend hinter den Banken.
Okay.
Mit diesem Wallet schließen die halt die Banken an direkt, deswegen können die halt so preiswert sein.
Ja.
Wenn sie die Banken aber ja schon alle angeschlossen haben, dann können sie auch Geld zwischen den Banken hin und her routen.
Okay.
Und das heißt, eigentlich wollen die Clearstream ersetzen. Und das ist, dann verstehe ich auch, warum die ihre 15, 18, 20 Millionen bekommen haben. No-brainer. Ripple Network in Amerika, so Bitcoin-Richtung, also auch so kryptografische Werbung. Die haben sich als ersten Attack-Markt angenommen und gesagt, okay, wir wollen mal der größte Player im Remittance-Markt von Indien sein. Remittance ist das, wenn so hier Inder schickt Geld zu seiner Familie nach Indien zurück.
Okay.
Und da sagen die, okay, da kann man mal hin, das kann man machen, weil der Markt ist groß. Um genau zu sein, ist der Markt nur die Gebühren und nur Indien 5,8 Milliarden US-Dollar groß.
Okay.
Die Banken machen 5,8 Milliarden US-Dollar, weil Inder ihren verhungernden Familien Geld nach Indien schicken. Da machen die Banken 5,8 Milliarden mit. Die könnten da auch ankommen. Tun sie halt im Moment nicht. Und das sind halt schon so, das ist halt dieses Amerika, ja, big, hairy, audacious goals, groß, Wumms. Wenn es geht, super. Wenn es nicht geht, na kacke, 20 Millionen verbrannt.
Ja.
Da muss man einfach sagen, da brauchen wir noch 5 oder 10 Jahre für. Amerika hat den Vorteil, dass sie 5 oder 10 Jahre früher angefangen haben, deswegen schon 5 oder 10 Jahre erfolgreiche Sachen hatten, die wir hier so lange noch nicht haben, so ungefähr. Und dementsprechend schon ein ganz, ganz anderes Mindset haben, viel mehr Angel Investors haben, viel mehr Fonds haben, die investieren. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Aber das sind schon so die Sachen, wo man feststellt, oh meine gute Güte, da passiert noch unglaublich viel. Es gibt eine Sache, wo ich nicht neulich gefunden habe. Es gibt jetzt in Trials ein BH, den du anziehst. Also nicht ich, aber ne? den Frauen anziehen und der über Sensoren den Blutfluss monitort und so weiter und darüber im Moment schneller und akkurater Brustkrebs erkennt als eine Mammographie.
Okay.
Einfach nur über so quantified self-mäßig. Ich trage den halt, keine Ahnung, eine Stunde am Tag und stelle plötzlich fest, da fließt im Moment mehr Blut in die Richtung und eigentlich ist das komisch und da muss irgendwas sein, was mehr Blut verbraucht.
Krass. Okay.
Kann auch ein bisschen anders funktionieren, aber so grob ist das, grob die Idee dahinter. Ne? Und es sind einfach unglaublich viele. Es gibt ein Buch, The Future of Medicine, wo auch gesagt wird, ja, wir werden Krebs besiegen, aber nicht, weil wir irgendwie tollere irgendwie Bestrahlung finden, sondern einfach, weil wir irgendwann es schaffen werden in den nächsten Jahren, dass wir Krebs erkennen, wenn es 3 Zellen sind.
Ja.
Und 3 Krebszellen zu töten, ist jetzt nicht so schwer.
Das kriegen wir hin. Ne?
Das Problem ist halt, wenn du hier im ganzen Körper irgendwelche Metastasen hast und so weiter, das ist kacke. Das ist dann nicht mehr so einfach. Aber
zu spät.
Das ist einfach der Punkt. Was wird denn irgendwie komplett anders über diese Sachen, die wir jetzt irgendwie haben? Wie gesagt, was führt das zu einfach Firmen, die komplett anders funktionieren? Weil das Problem, dass ich 20.000 Leute brauche, um irgendwas zu machen, ist nicht mehr da. Die ganzen White-Collar-Jobs sind die nächsten, die irgendwie fliegen, nachdem irgendwie alles andere sind Roboter etc. Gibt es ja auch wunderbare Future of Work, auch schönes Buch, wo auch klar wurde, Leute, hört mal auf, darüber nachzudenken, dass irgendwie alle Jobs nach China gegangen sind. Das sind einfach Roboter, die das jetzt machen. Wir bräuchten kein China, wir hatten trotzdem die Jobs nicht.
Ja.
Ne? Und so, jetzt schönen Talk ja auch gehabt hier im Startplatz, wo wir im Moment unser Büro etabliert haben. War Gunter Duck da, der auch so schön sagt, es gibt relativ viele andere Seite vom Flachbildschirm Mitarbeiter, oder ich habe vergessen, wie er es genau nennt, aber einfach so kannst du theoretisch auch über ein Online-Interface regeln, im Sinne von, ich will jetzt ein Auto leasen, hier die Autos, fertig, bums, kommt unten ein Preis raus, oder du gehst halt in den Laden, in Autohandel, aber der macht auch nichts anderes. Sein Interface sieht ein bisschen anders aus, aber er geht auch nur da rein und sagt dir dann 15. Ja. Und dann sagst du, nee, 14. Und dann sagt er, nee,
14
Computer sagt 15.
Kann 14,5 kann ich hier nicht einstellen.
Geht nicht.
Ja. Gut. Das ist übrigens, da fällt mir zufällig ein, als ich hier meinen Wagen geleast habe, dann hat man da auf dem Display gesehen, das ist ein ganz kleiner, sehr versteckter Regler und der hat halt nur eine minimale Größe und drunter geht der Preis halt einfach nicht. Ne?
Ja. Und Sicherheitsgründen.
Genau.
Das ist nicht irgendeine, das ist nicht freie Entscheidungsunge. Das ist, den Regler können sie dir theoretisch auch geben. Das ist so wie hier Atlassian. Du hast halt einen Salesforce, da rennen Sales-Leute draußen rum und da unterhältst du dich mit denen und verhandelst über Preise. Lassen sagt, 50 Euro pro Seed, fertig.
Ja.
Friss oder stirb.
So, nimmst du,
ich will aber nur 40 Euro, ja, dann halt nicht.
Ja, gehst halt zum nächsten, gibt keinen nächsten, schade.
Das machen echt so ganz, da ist ein Preis und zack, Ende, egal.
Ja, da gibt's nur Atlassian, die das eigentlich machen. Also gibt's relativ, also gut, es gibt noch ein paar andere mittlerweile SaaS-Firmen, aber die Atlassian sind die einzigen, die wirklich groß sind, die das so gemacht haben. Und die meisten anderen, die groß sind, sind alle mit Sales-Leuten und Rabatten und sonst was. Und Atlassian zieht das hart durch.
Das
da gehst du hin und sagst, ich brauche halt X Seeds. Ja,
das ist gut. Das macht das halt einfacher, ne?
Genau.
Also
das ist halt auch dieses, das ist dieses, diese Idee von wie Enterprise-Software sich auch verändert. Das früher war es halt irgendwie so, der CTO ist hingegangen und hat gesagt, wir brauchen jetzt ein CRM. Dann mache ich jetzt einen Pitch und dann wähle ich Y aus und dann nehmen wir das.
Ja.
Und jetzt ist es so, da sind irgendwie drei Typen, die sagen, ich brauche einen Bug-Tracker und plötzlich läuft irgendwie Jira und drei Jahre später nutzt die Firma Jira. Ne, das ist nicht mehr unbedingt so, dass das irgendwie von oben runter, das kommt von unten nach oben und das ist super oft mittlerweile so. Wo einfach wirklich auch mittlerweile die Enterprise-Sales, also oder die VCs, die in Enterprise-Firmen investieren, sagen, ja, wir wollen aber wissen, welche Leute das schon nutzen in Firmen. Jetzt nicht, welche riesen Sales-Teile du hast oder so. Mir erstmal wurscht. Nutzen das wirklich die Leute, die es am Ende nutzen werden, irgendwie schon und finden die das super und sind die geblieben und nehmen die notfalls ihr eigenes Portemonnaie und zahlen dafür halt, weil es ihnen ihr Problem löst.
Ja.
Das weil dann wird das schon wert. Von da hoch
wachsen. Ja, genau. Ne?
Ja, so wie jeder das, genau, jeder benutzt GitHub und möchte halt gerne auf der Arbeit halt auch GitHub benutzen dürfen.
Ja, ich wurde ja auch irgendwann überzeugt, GitHub Enterprise dann.
Ja, hat sich ja, glaube ich, niemand beschwert, oder?
Also nein, es hat sich niemand beschwert, obwohl ich sagen muss, die bescheuertste Pricing-Sache, die es auf diesem Planeten gibt, ist GitHub Enterprise.
Ja.
Du sitzt wochenlang da und sagst, wir werden keinen 21. Mensch anstellen.
Zu teuer.
Das ist so. Ist komplett, bei 20 freust du dich so, ja shit, 5000.
Das war immer so.
5000 Euro, 5000 Dollar, 20 Leute, geil. 21 Leute, 10.000 Dollar. Dann freust du dich wieder, wenn du 40 bist, dann bist du bei 10.000 Dollar, 40 Leute und dann denkst du wieder, ach scheiße, jetzt nicht noch einer.
Ja, die ganze Kalkulation und so.
Verstehe ich auch nicht. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht eine Programmierbude, die irgendwie sagen könnte, wir machen da einen Account Increments.
Ja,
oder wahrscheinlich haben sie festgestellt, die meisten Firmen sind entweder irgendwie mehr so 5 und wenn sie 5 sind, dann sind sie danach 21.
Also was glaube ich Sinn machen würde, wäre zu sagen, die ersten 20 kosten 5.000 und danach kostet halt jeder weitere X. Weil die brauchen natürlich ein bisschen Basis natürlich auch, um auch irgendwie Support und sowas.
Ja, aber die können mir doch nicht erzählen, dass der 21. 10.000 kostet.
Nee, das finde ich auch unlogisch. Das ist ein bisschen seltsam. Aber es kaufen ja trotzdem zig Leute, ne?
Also ja, natürlich. Ja,
Liste ist halt ellenlang. Aber letztens gemerkt haben.
Genau, haben wir ja mitgekriegt. Aber ich glaube, gerade weil sie Entwickler sind, ist es einfach gestackt. Also, ne? Ist einfach so sliceweise. 0 bis 20, 21 bis 40. Da sind die Ranges drin, da fallen das in diese Ruby-Ranges rein. Wunderbar, ja. Fällt ein Preis raus.
Die haben ja auch keine Sales-Droids, die da irgendwo anrufen und sagen, wollt ihr nicht GitHub Enterprise kaufen?
Nee. Ist genau wieder dieses Bottom-up.
Ja. Also, finde ich ein schönes Beispiel an mir, wo ich das selber auch dann. Gemerkt habe, ne, dass man das
ja, definitiv.
Und es war so schön.
Man verkauft, also nicht nur bei AdCloud, man verkauft das ja auch jedem anderen Kunden.
Ne? Ja,
also
genau.
Wenn die dann sagen, ja, wir hosten Git gerade selber
und
arbeiten dann mit 10 Leuten und alles so und dann zeigst du dem so ein bisschen, wie man damit arbeiten kann und auf einmal dann.
Und das ist ja das Beste,
wächst oder vielleicht dann doch dahin.
Was so einem Unternehmen passieren kann, ne, wie GitHub, dass irgendwie einfach User das verkaufen.
Ja, genau.
Das hat er ohne Provision.
Verkauft sich quasi von alleine.
Genau.
Ja.
Stellst du hin und ist weg.
Und das ist halt genau der Punkt. Du iterierst quasi so lange darüber, bis genau das passiert. Da gibt es ja diesen wunderbaren Net Promoter Score Dings. Das ist eigentlich so, sind, gibt's relativ viele Firmen mittlerweile, die erst so ellenlange Fragebögen ihre User geschickt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, fuck, Net Promoter Score, eine Frage. Würdest du uns weiterempfehlen? 0, nein, 10, auf jeden Fall. So, und da kommt eine Zahl raus und du willst bei über 7,5 sein. Keine Ahnung, ne? Da gibt's mittlerweile sogar Callcenter, die so gemanagt werden. Gibt's auch ein geiles Beispiel.
Oh, die Shownotes wären schrecklich, Dirk.
Ja. Wir machen einfach keinen.
Genau. Heute vorne sagen, entweder ihr hört zu oder ihr lässt es bleiben.
das sollten wir tun.
Da gibt's, die haben halt gesagt, okay, wenn du im Callcenter anrufst und ich bin jetzt hier, dann du hast mich angerufen, dann bin ich dein Problemlöser und ich bleibe am Telefon, bis dein Problem gelöst ist. Mhm. Und es ist nicht so, dass so, ja, ich krieg das Problem nicht hin, ich leite dich mal in Second Level Support. Mhm. Nee, ich krieg's nicht gelöst, dann mache ich einen Conference Call auf mit Sebastian wir lösen das Problem, ich bin weiterhin da und danach habe ich A, was gelernt und B, ist das Problem gelöst. Ja. Es ist jetzt rein nach normalen,
so angenehm,
ja, die Anzahl von Telefonaten, die ich mache, sind schlechter und so weiter. Aber wenn am Ende du feststellst, ja, mein Net Promoter Score ist von 6 auf 8,5 gestiegen, da sagst du, ja.
Das ist also angenehm als Kunde und mir ist das zumindest, mir passiert es halt immer bei Apple. Also wenn ich halt anrufe und ein Problem, dann meldet sich der Typ halt mit seiner Apple-E-Mail-Adresse nochmal so und nochmal mit Namen und gibt mir dann auch irgendwie so eine Durchwahlnummer und wenn du irgendwie Probleme hast, dann schreibst du bitte hier an mich direkt so, damit du halt, weil ich meine, das ist ja total schrecklich, jedes Mal erzählst du dann deinen ganzen Roman nochmal, was ist denn jetzt das Problem und ja, da sind wir jetzt ja falsch verbunden, da muss ich jetzt mal hier zur Technik weiter
durchleiten, genau,
da fängst du wieder an, das alles zu erzählen und dann geht's dann nochmal weiter und dann, keine Ahnung, ist die Verbindung weg und rufst du nochmal wieder von vorne an und so, das ist schon ist halt auf jeden Fall nah am Kunden.
Und da denken halt einfach Leute mittlerweile langsam anders drüber nach, weil du einfach, ne, nicht jeder Profit ist gleich. Du willst den Profit haben, der irgendwie langfristig sinnvoll ist. Und einfach nur auf Zahlen zu managen, macht halt keinen Sinn. Du musst die richtigen Zahlen.
Ja, wahrscheinlich würde dann klassischerweise nach Anrufe pro Stunde oder
zum Beispiel.
Erfolgreiche, in Anführungsstrichen.
Kunde abgewimmelt, ja, nein.
Ja, genau. Genau, Kunde von Kündigung abgehalten, ja.
Check.
Ja, wobei ja, das die meisten Kündigung abhalten, machen die meisten ja nicht, ne?
Ja.
So, ich würde gern kündigen, okay.
Okay, gut. Ja, hast du schon mal versucht, irgendwie so einen DSL-Anschluss zu kündigen? Also bei 1.1 ist das die Hölle. Also da musst du ja nochmal bei so einer Kündigungshotline anrufen. Also du wirst dann von dem normalen Callcenter zu so einer Callcenter-Abteilung verbunden, die dir dann erstmal 10 Minuten versuchen noch irgendwie, ja, kriegst du noch das extra und willst nicht noch hier und da und du kannst halt so oft sagen, ich will kündigen, wie du willst. Scheißegal.
Die beten ihre Checkliste
da weiter. Ja, genau. Die arbeiten dann ihren Dialog da ab und...
Da habe ich ein anderes schickes Beispiel. Ein Versicherer, die sind dazu übergegangen, wenn du da kündigst, rufen die am nächsten Tag an und sagen dir, schönen guten Tag, Herr Breuer, ich wollte mich mal kurz melden als einer ihrer Berater, dass ich mich gefreut habe, Sie als Kunden haben zu dürfen.
Ja.
Es war uns eine Ehre, Sie in der Zeit zu begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im weiteren Leben.
Ja, wunderbar.
Und dann sagst du, okay. Und legen die auf und 20% melden sich in der nächsten Woche und sagen, ich habe mir nochmal mit der Kündigung überlegt, können wir nicht.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das besser funktioniert, als den Leuten noch ein Küchenmesser anzudrehen, wenn sie ihren DSL-Anschluss oder was weiß ich.
Ja, natürlich. Genau. Das funktioniert, ich meine, die haben das gemessen, die sind rein Zahlen getrieben. Ne?
Ich mein, und
es ist wirklich so, dass es hammermäßig funktioniert.
Ja. Und ich meine, gerade
die Leute sind so verwirrt, wenn der so danke.
Ja, ja. Danke.
Wie, ich habe doch gekündigt.
Ich meine, also gerade bei Versicherungen oder DSL-Anschlüssen, das ist halt alles das Gleiche, ne? Also es gibt ja sonst ja keine Differenzierung bei den Anbietern und da halt dann mit sowas halt hervorzustechen, klar, das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal.
Dann, und, ne, wir haben ja sogar ein Beispiel auch aus erster Hand, wo wir gerade beide für arbeiten, der Basti und ich.
Ah.
Dänische Ferienhausvermittlung ist jetzt auch, also die bieten halt einfach dänische Ferienhäuser an von allen möglichen Anbietern in Dänemark. Irgendwie ein Riesenmarkt, habe ich gelernt. Das ist irgendwie der größte Ferienhausmarkt in Europa, den die da so haben und voll die geilen Häuser, egal. Die bieten denen die Häuser zu exakt dem gleichen Preis an, wie du auch beim Partner bekommen würdest, aber die sorgen halt dafür oder deren oberstes Credo ist, der Kunde hat glücklich zu sein. Die schicken Postkarten raus mit Danke, dass sie uns so schön bewertet haben. Wenn du eine geile Bewertung abkriegst, kriegst du ein Geschenk und nicht irgendwie ein Küchenmesser oder so, sondern irgendwie ein Aquavit oder irgendwelche Salze da von irgendwelchen geilen Orten in Dänemark. Die führen halt auch Bewertungen durch. Und das Wichtigste ist die Weiterempfehlungsnote, dieser Net Promotion Score halt. Und wenn der zu niedrig ist, dann werden die Leute angerufen, was war denn das Problem? Sie haben gesagt, sie würden uns nicht weiterempfehlen. Was war denn los? Können wir irgendwas verbessern? Erzähl doch mal.
Ein Wahnsinnsaufwand, der getrieben
wird. Und das steht halt, also rein zahlenmäßig, in keinster Weise zu irgendwas. Ne? Und auch wenn jemand anderes sagt, hier, ich habe aber irgendwie jetzt mitgekriegt, ist ja doch günstiger das Haus. Ja, alles klar, wir überweisen die Kohle.
Ja, aber ja. Das ist...
Die machen da richtig Aufwand.
Das ist vor allen Dingen ist es ja genau dieser Punkt, dass so ne, glückliche Kunden erzählen es irgendwie 10 Leuten und unglückliche Kunden erzählen es 1000 und ganz besonders jetzt mit diesem blöden Internet.
Ja, genau.
Und das ist halt, also bei denen merkt man es, das ist halt der Knaller, ne? Also die kriegen halt, da war jetzt am Samstag Sommerfest, die haben über Facebook und Newsletter Leute, also ihre Kunden eingeladen und die sind halt aus der ganzen Republik, sind da Leute angekommen und haben in Düsseldorf im Innenhof gegrillt und Musik gehört und mit dem Chef dänische Würfelspiele mit Schnaps gespielt.
Ja.
Und das ist schon geil.
Da kriegst du halt
Bewertungen. Und Dirk hat hunderte Burger gebraten.
Ah ja, das war geil. Und da kriegst du, also wir haben dann letztes Mal irgendwie was an diesen Umfragen da machen müssen. Und mal geguckt, wie lang so die längsten sind. Das ist eine ganz erhebliche Menge, weit über 2000 Zeichen.
Pro Antwort.
Pro Antwort.
Ach so, Antwort, die schreiben.
Also da schreiben die halt das rein, das war so schön in dem Haus und mit den Kindern und das Eis in dem Laden um die Ecke war halt der Knaller. Die Callcenter-Mitarbeiterin, die werden einmal im Jahr müssen die nach Dänemark in irgendeinen Ort, den kennenlernen, am Strand liegen, in das Café gehen, mit den Partnern reden, sich die Häuser angucken. Da kannst du halt anrufen und sagen, pass auf, ich bin Familienvater, hab 3 Kinder, einen Hund, ich würde gerne ein Haus in Dänemark, ich angle gerne.
Empfehlen
und,
Sie mal was.
Und dann fangen die halt an und suchen dir ein paar geile Hütten raus.
Sehr geil.
Und das ist halt...
ja, aber das ist ja. Das, was ja auch... Ne, dann ist einfach der Punkt, du hast glückliche Kunden, die erzählen es weiter.
Ganz
dann
genau.
Ist, ne, aber das ist auch eine Sache, das schlägt sich nicht direkt in irgendwelchen Profiten.
Nee, genau, aber langfristig
ist aber das langfristig, halt vor allem ist es einfach so, manche Sachen sind einfach auch nur logisch.
Ja, ja. Ne?
Ja. Das, so blöd das klingt, aber es ist ja nicht irgendwie Rocket Science, die wir hier irgendwie betreiben. Nee. Ja. Da sind manche Sachen einfach nur logisch. Und aber das ist genau die Frage, was ist denn heute logisch? Weil früher war das auch logisch. Natürlich musstest du bei Ford dich drum kümmern, dass der Typ nicht 8, sondern 24 Lenkräder ans Auto gemacht hat. Ne? Ja. Logisch. Ist auch logisch. War halt nur ein ziemlich blöder Job.
Ja.
Ne? Und den Job gibt's halt nicht mehr. Und jetzt halt die Frage, was gibt's denn überhaupt noch? Und da gibt's diese Überlegung, dass das Einzige, was eigentlich wirklich noch existieren wird in Zukunft, ist Innovation. Auch Wissen ist vorbei.
Mhm.
Was heißt, ne? Also auch wieder Gunter Dück, sehr schön. Wer ist denn heute noch intelligenter als ein 30 Minuten Gesurfter?
Also. Okay.
So. Aber das ist ja noch das Problem. Du gehst zum Arzt und sagst, ich glaube, ich habe hier das und das. Und da gibt es die und die Behandlungsmethoden und so weiter. Und ja, aber die Behandlungsmethode haben wir hier nicht. Ja, das die ist aber blöd, Ärzte. Weil die haben gesagt, dass die ist besser als die und da gab es hier das Ärzteblatt und so. Scheiße. Ne, das sind die Extrembeispiele, aber das ist grundsätzlich die Frage, was ist denn die einzige Sache, die noch funktioniert? Und das ist Innovation am Kunde. Und das ist irgendwie schnell iterieren können, das ist dieses ganze Agil-Gedöns. Ne?
Gedöns.
Ja, genau.
Schönen Gruß an Matthias.
Die ganze agile Scheiße. Und da ist einfach immer nur die Frage, wie macht man das über alle Bereiche hinweg und so weiter und wie kriegt man die richtigen Leute dazu, die das auch wollen, die auch sagen, es gibt ja auch so, ich hätte aber gerne ein bisschen Kontinuität irgendwie.
Ja.
Gibt's halt nicht mehr.
Ne? Mhm.
If you don't like change, you like irrelevancy even less. und das ist halt hart. Aber so ist, ne, so ist es halt. Und es gibt habe ich gerade gestern noch in eine Präsentation gepackt. The Law of Requisite Variety oder sowas geht darum, dass jedes Kontrollsystem muss mehr Variablen haben als das System, das es kontrolliert. Ist auch erstmal, klingt eigentlich relativ logisch. Jetzt sind wir in diesem blöden, ne? Wir haben so irgendwie gewisse Sachen gehabt und alles war schön und so weiter und dann kam dieses blöde Internet und wir haben relativ viele Variablen. Das heißt aber, dein internes System, wenn das irgendwie dieses Geschäft, das du da hast, kontrollieren willst, dann braucht das da irgendwie mehr Variablen. Und das ist ziemlich viel.
Ja.
Und das ist ziemlich viel Chaos. Das ist so, wie die Hook in Birth of the Cortic Age auch gesagt hat, früher hast du halt Konstanten kontrolliert und so weiter, jetzt muss ein Manager mit Chaos umgehen lernen. Was ist ein Manager in Zukunft? Wahrscheinlich nur jemand, der Marktverständnis hat und ein Netzwerk im Markt. Weil wirklich jetzt Leuten sagen, was sie tun würden, haben wir schon festgestellt, wird er nicht mehr. Mhm. Aber er muss derjenige sein, wo die Leute hingehen und sagen, oh Mann, ich brauche hier noch irgendwie, ich brauche einen Kontakt da und dahin oder erklär mir noch mal kurz den Unterschied zwischen X und Y. Ne? Habe ich nicht ganz verstanden. Das sind schon Sachen, die existieren werden. Und das, dann und Erfahrung ist auch wichtig. Wir haben das ja auch bei unseren Investoren einfach gemerkt. Wenn du da, ne, wenn du mit einem Klaus Hommels oder so sprichst, kommst du ja irgendwann nach einer Viertelstunde erstmal kurzfristig vor wie der blödeste Mensch auf diesem Planeten, so ungefähr. Mhm. Oder du telefonierst mit dem 5 Minuten, kommst aus dem Telefongespräch raus, shit, ich hab's Problem gefunden. Nee, das hat mir Klaus erzählt. Weiß nicht. Hat er, glaube ich, nicht. Aber irgendwie glaube ich, ich bin nicht selbst drauf gekommen. ne? Und da sind halt Leute mit unglaublich viel Erfahrung, die unglaublich viel gesehen haben. Unser erster Investor war Hemje Klein, Ex-Marketing Lufthansa Vorstand, hat die Bahncard und die Miles & More Card eingeführt und so Zeugs. Unmenschlich.
Ne? Ja.
Unmenschlich. Auch da stehst du davor und da fällt immer nur der Kinnlade runter. Und das ist halt wirklich Erfahrung. Die ist irgendwann wichtig und die bringt auch wirklich viel. Die musst du halt nur irgendwie nutzen können.
Ja.
Ja. Bin wieder abgeschweift.
Ja, so haben wir abgeschweift. Aber vielleicht schweifen wir einfach zum nächsten Thema ab.
Interactive Column. Was noch so
auf der Karte steht. Weil das passt doch ganz gut, oder? Also
Interactive Column passt sehr gut,
ja. Erfahrungen austauschen ist für die Interactive Column ein gutes Stichwort.
Ja, würde ich sagen, ne? Genau.
Das stimmt.
Und kannst du das nochmal so kurz umreißen, was das ist? Also
die findet ja gerade statt, ne?
Genau. Also, genau, die findet gerade statt. Die ist eigentlich ja so, ich habe es immer so, unser kleiner Versuch, auch mal so eine South by Southwest zu machen. So ungefähr.
Die Kölner South by Southwest. Ja. Ja, ne? Bisschen kleiner, aber ansonsten
bitte, minimal. South by Southwest hat auch nicht mit 20.000 Leuten angefangen. Aber vom Prinzip her ist es ja so, dass die CO Pop hier ist und verschiedene andere Sachen hier. Und dann machen wir doch mal ein paar verschiedene Events über eine Woche zusammen, die irgendwie, wo sich so eventuell irgendwas befruchtet. Und deswegen gibt es jetzt viele Konzerte und irgendwie am Freitag ist Hackers for Non-Hackers, so ein paar Hacker erklären mal Non-Hackers, was denn so Hacken überhaupt ist. Mhm. Was viele Leute ja immer noch sehr verwirrt. so Programmierer versteht ja auch keiner. Auf meinem Twitter-Profil steht Developer Whisperer. weil selbst zum Selbstprogrammierer habe ich es nie gebracht, dafür habe ich zu viele gute Programmierer gekannt. Den irgendwie, keine Ahnung, dafür springe ich zu sehr von Thema zu Thema. Merke, ich bin schon wieder von Interactive Cologne weg. Ein Teil davon ist jetzt der Hack und Startup, das Hack und Startup Event, das jetzt Dienstag, Mittwoch ist. Das ist in der Trinitatiskirche, komme ich auch gerade her. Und das, muss ich sagen, ist wirklich gut geworden, weil es, also die Location ist der Hammer und du hast halt so unten die Trinitatiskirche, wo nur irgendwelche Tische sind, wo irgendwelche Leute an irgendwas basteln und irgendwelche Kopter in der Gegend rumfliegen und irgendwelche Leute noch mit irgendwelchen Bohrmaschinen gerade einen Kickertisch bauen und irgendwelche Teile an der Wand hängen, wo du mit deiner RFC-Karte, RFID, da irgendwie so sag hier, ich hätte gern irgendwie, ich habe mir gerade ein Getränk genommen, nur das gezählt wird und da kannst du dann irgendwie bei drei irgendwie Kaffee in der Stunde kriegst du irgendwie heute Abend, ich weiß nicht was, ne?
Okay.
So ein bisschen Gamification-Zeugs. Und auf der gleichen Seite sind halt eine ganze Menge Startups da und es gibt irgendwie Startup-Pitches, VCs sind da und man trifft so ein bisschen die Kölner Szene auch. Ne?
Ja.
Und das ist schon angenehm zu sehen. Vor allem ist es angenehm zu sehen, dass wir wirklich an irgendwelchen komischen Sachen basteln und dass wirklich coole Pitches da waren und dass wirklich eine ganze Menge Investoren rumlaufen und dass man sowas einfach auf die Beine kriegt und dass die Leute hier sind, die halt sowas hingekriegt haben. Und das finde ich super.
Haben wir doch thematisch jetzt perfekt den Kreis geschlossen, wo wir angefangen haben mit Köln, fängt an, sich stärker zu vernetzen, zu clustern.
Als ob wir es geplant hätten.
Als ob wir es geplant hätten.
Der Wahnsinn. Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Self-Plug, weil wer es heute oder morgen im Verlauf des Vormittags hören sollte, heute wird es nicht mehr werden wahrscheinlich,
nee,
weil wir gleich aufs Konzert gehen. aber Basti und ich sind morgen auch auf der Kolonne B, die findet als Abschluss des
Hackathons
da in der Trinitatiskirche Kirche statt mit Ruby's Magic, falls das irgendwie interessieren sollte, noch kurz vorher.
7 wieder wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ist es, ja. Davor ist es sehr schön, davor findet ein kleines, davor ist das lustig.
Davor ist lustig?
Davor ist lustig.
Wie lange davor?
So eine Stunde davor, glaube ich, ungefähr.
Also das ist eine Projektpräsentation oder?
Nee, da ist, ist ja eh, das kommt ja eh erst morgen raus.
Ja.
Morgen ist Herzblatt.
Herzblatt.
Carlo Matic ist Moderator. Nadja von Creative NRW ist die schöne Stimme im Off und es wird eine Wand geben und Startup und drei CTOs und VC und drei Startups und ein Startup und drei VCs und so und dann gibt es ein Herzblatt.
Okay, nicht schlecht.
Carlo als Moderator.
Entwickler haben sie nicht gefunden, die sie zuteilen wollen.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber man muss ja sehen, wie sich weiterentwickelt. Also wir haben schon die ganze Zeit gespaßt, entweder das wird komplett in die Hose gehen und komplette Grütze,
ja,
oder sehr lustig. Oder es wird wirklich lustig.
Ja, und wobei, man hat das Gefühl, dass es wirklich lustig wird.
Bei Entwicklern brauchst du wahrscheinlich einen Entwickler und fünf Firmen, die dann versuchen irgendwie...
Genau.
Kriegst du eine Mate mehr.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile auch vorbei, ne? Mate haben sie alle, Kickertisch haben sie alle.
Ja, ja.
Sie
nicht mehr mit, ne?
Das ist das durch, das Thema. Da, wenn du dann sagst, habe ich nicht, dann wie?
Verstehe ich nicht. Aber ich meine, wenn du einen geilen Arbeitsplatz und sogar so ein Café angeschlossen hast, das ist natürlich dann vielleicht nochmal...
Ja, da sollten wir vielleicht auch nochmal auf Völker drüber reden,
ja,
über diese Café-Arbeitsplatz-Geschichte.
Ja, vor allem, also wenn wir eh schon da arbeiten und eh Café brauchen...
Ja.
Und dann auch Leute vorbeikommen, du dann auch Kaffee
brauchst. Kannst du die beiden Barista auch noch direkt einstellen, die denn.
Vor allen Dingen, das ist, wie teuer ist denn dann ein Kaffee, wenn ich das quasi als Büro habe?
Ja, ja.
Wahrscheinlich macht dann im Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung, dass irgendwie nach deutschem Recht darf ein Kaffee nicht ein Büro sein oder so.
Ja, wahrscheinlich sowas. Boah, da könnte man sich aber auch kaffeetechnisch austoben. Ja, ja. So ein Nerds, die so einen Kaffee einrichten.
Ja, ich meine, das
sieht dann so aus wie hier Kaffeeintelligenz hier in Kalifornien.
Ja, ja. Wobei ich immer wieder sagen muss, dass der Startplatz, es ist zwar nur eine ganz normale Kaffeemaschine.
Nein, es ist eine sehr gute
Kaffeemaschine.
Ja, genau. Ist schon
eine gute Kaffeemaschine. Es ist eine gute Kaffeemaschine, aber es ist einer der Gründe, weshalb ich im Startplatz ist. Der Kaffee ist sehr lecker.
Ja, der Kaffee ist wirklich gut.
Und der ist einfach, es ist dieses All-In und, so blöd es klingt, es gibt Menschen, die sich um die Spülmaschine kümmern.
Das ist grandios.
Das ist, also, da würde ich noch mal 100 im Monat drauflegen. Einfach nur, weißt du, wie oft bei jeder Firma wir uns darum gestritten haben, dass wieder die Spülmaschine nicht eingeräumt
wird. Ja,
ja. Das, also, das ist doch ein Problem, das ist nicht zu regeln, es sei denn, du stellst jemanden ein
dafür. Ja.
Ja. Das ist richtig. Ja, das ist genau wie Büroreinigung, ne? Das ist so selbst organisiert, klappt das nicht.
Nee.
Ja, das muss
gemacht werden.
Es gibt ja hier in, wo ist das, dieses Künstlerhaus? Unperfekthaus.
Ja.
Mhm. Die hatten das ganz am Anfang so, dass die gesagt haben, alles kostenlos für die Leute, ne? Aber jeder ist mal jede Woche dran mit Putzen.
Klappt nicht.
Mm-mm. Jetzt ist es so 10 Euro im Monat.
Das ist dafür nur, damit sie eine Putzfrau.
Ah, alles klar,
hier meine 10 Euro, wo ich sie einstecke.
Das hat einfach komplett nicht geklappt.
Das ist halt einfach auf einer bestimmten Größe entwickelt, das ist einfach so eine Eigendynamik und dann ist das halt... bricht das halt ein.
Ja.
Ja. Aber das ist auch spannend bei dem zum Beispiel. Der hat ja auch erst gedacht, wir machen so Coworking-mäßig und die Leute mieten sich da ein und so, ist alles gestorben. Das ist jetzt ja nur, die Leute zahlen nichts, es dürfen aber nur Künstler, also die zahlen 10 Euro im Monat,
ja,
dürfen aber nur Künstler rein und der nimmt Eintritt von Leuten, die durchs Haus laufen wollen.
Das war ein Essen war das, ne?
Essen, du kannst da essen und kannst da, also du gehst da rein und zahlst irgendwie, keine 12 Euro,
mhm,
dafür kannst du so viel essen, wie du willst und trinken, wie du willst. Glaube ich, trinken auch, ich glaube schon. Und kannst halt durchlaufen, die Sachen gucken.
Cool.
Und damit sind die profitabel.
Ich war da mal auf einem Barcamp vor Jahren.
Es ist aber auch unglaublich abgefahren, wenn du da durchläufst. Also,
ja, gut, wenn du nur Künstler
da rein musst, halt, ne? So Künstler und teilweise, ja, so Künstler.
Okay. Gut.
Boah. Dann freue ich mich gleich aufs Bier und Konzert.
Mhm. Ach, genau.
Was hören wir eigentlich gleich?
Wir hören den Timo und den Lars. Nicht zusammen.
Nicht. Nee, den Lars hören wir nicht.
Den Lars auch. Der Pfeife. Ist der denn?
Ne? Nein, der Lars ist auch nicht Lars schuld, sondern sein Schlagzeuger wird gerade Vater.
Okay, das
also so just in time.
Gerade
am Deployen.
Ja, dann wünschen wir da alles Gute, ja, und entschuldigen das. Und dann hören wir den Timo, ja?
Ja, dann hören wir wenigstens den Timo.
Gut.
Genau. Das war mir eine Freude.
Ebenso. Vielen Dank fürs Dasein und dann lassen wir mal die Leute wieder rein.
Ja.
Die Technik
alles versagt. Kaputt.
Die Technik
jetzt müssen wir das da reinschneiden, Dirk.
Nee, wir schneiden überhaupt gar nichts.
Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, Olli. War eine Freude.
War mir eine Freude.
Mein Kopf raucht ein bisschen von dem ganzen Input. Aber
ja. Darf ich sagen, dass ich ein Geschenk bekommen habe?
Ja, natürlich.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich bin die dritte Person, die ein Geek-Stammtisch-T-Shirt hat.
Hat er sich
jetzt auch verdient. Ich trage es auch heute Abend.
Genau.
Weil ich es cool finde und immer noch sagen muss, Hochachtung, was ihr hier hochgezogen habt, meine Lieben.
Ja. Vielen Dank.
Danke. Das ist eine Freude und immer wieder gerne. Ja. Und selbst als Nicht-Entwickler habe ich bis jetzt jede Folge gehört.
Wow.
Und auch durchgehört.
Ne? Vielen Dank. Wahnsinn.
Und manchmal waren sogar Sachen dabei, die ich auch wirklich verstanden
habe. Manch anderer Gast, der ja schon hier war, müssen wir jetzt nicht unbedingt Namen nennen, sagte ja, also 2 Monate.
Höchstens. Maximal.
Höchstens.
Maximal.
Ja, aber... ja, hat mal zum Glück.
Das war jetzt schon die 17. und wir machen ja weiter.
Ja, ja. Natürlich.
Was auch sonst.
Gut. Dann
vielen Dank
und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.